Süßwasserhase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Das sind ja wir beide.
Jo, Tapioca gehört, hat doch jemand meinen Namen genannt. Moin,
was für ein Zufall. Moin, moin zusammen. Es ist wieder Sonntag. Es ist wieder Zeit für Gossip, für Genuss und für zwei extrem gut aufgelegte Hasen.
Absolut. Wir sind bestens gelaunt und freuen uns, dass wir wieder da sind.
Ja, wir haben zumindest die Hoffnung, dass wir dieses Mal nicht versetzt werden. Denn, Conny, wenn alles klappt, schalten wir nachher ins österreichische Trautmannsdorf. Da sitzt ein hochgeschätzter Kollege von
Genau, dir. Also wenn es nicht so läuft wie beim Stefan. Ne? Nein, wir freuen uns riesig, heute Richard Rauch, meinen Lieblingskollegen aus Österreich, begrüßen zu dürfen.
Genau, den wir auch bald besuchen dürfen.
Stimmt, wir gehen nämlich wieder auf Reisen in die schöne Steiermark.
Ja, jetzt starten wir aber erstmal in unser Wochenende. Ich war heute wieder auf dem Markt Kaffee trinken. Das ist ja bei uns im Viertel zweimal die Woche. Und es ist absolut herrlich, wenn man so seinen Tag starten kann. Wo trinkst du deinen ersten Kaffee des Tages?
Ich trinke tatsächlich morgens erst Tee im Bett. Und dann dann trinke ich meinen ersten Kaffee immer im Restaurant, weil da einfach der Kaffee am besten ist.
Ja, du hast sehr
ähnlich wie bei dir auf dem Markt.
Ja, du hast sehr gute Maschinen. Ja, ich trinke ihn bei Ali. Und Ali hat so ein...
Ist Ali jetzt auch auf dem Markt?
Ja, der hat da so ein Tanzengagement. Er tanzt über den Markt.
Tanz mir einen Kaffee, bitte.
Nee, mein Kaffee-Ali, der hat so einen ganz fancy umgebauten Wagen. Der sieht aus wie eine Ape in groß. Ist aber, glaube ich, von Citroën oder
ja,
so.
Ja, ich glaube, die kenne ich.
Sieht total spitze aus. Ja. So auf Vintage gemacht. Und ich war, glaube ich, also vor, weiß ich nicht, Monaten habe ich das Ding mal entdeckt. Ich war vorher mal bei einem anderen. Und Ali wusste nach dem ersten Mal, wo ich da war, welchen Kaffee ich immer bevorzuge.
Ach,
und hatte mich gleich schon in der nächsten Woche wiedererkannt und wusste genau, ich trinke immer einen Americano, immer mit einem Schuss Milch. Und da fühlt man sich einfach wohl. Das ist eigentlich ein cleverer Trick, weil man fühlt sich willkommen, man fühlt sich wahrgenommen und man kommt dann wieder.
Im Großen und Ganzen ist das ja bei uns im Restaurant auch nichts anderes.
Das stimmt.
Also dieses Gefühl, dass da jemand ist, ein Gastgeber, ein Kaffeegeber, der sich freut und irgendwann auch weiß, was du gerne trinkst, ist natürlich das Schönste, was es gibt.
Ja. Ich mag auch Märkte so gern und ein anderer Kumpel von mir ist gerade aus München zurückgekommen und hat so über den Viktualienmarkt geschwärmt. Das ist auch toll, oder?
Ist super, absolut. Liebe ich auch, wenn ich in München bin. Aber als ich damals Taste gemacht habe, haben wir immer direkt am Viktualienmarkt gewohnt und das war für mich das Schönste. Mhm. Einmal, bevor es losgeht, über den Markt zu schlendern.
Aber man wird eine Menge Kohle los da.
Das geht sehr, sehr schnell. Das stimmt.
Heißt, du bist auch ein Wochenmarkttyp, ähnlich wie ich.
Ich bin Wochenmarkttyp. Wir haben ja auch bei mir gegenüber im Restaurant einen Wochenmarkt, der tatsächlich dreimal die Woche da ist. Einmal etwas kleiner am Donnerstag. Mhm. Und das ist auch das Schönste, bei meinem Metzger Dreimann vorbeizugehen und die schönen Gemüse. Dann ist da jemand mit tollen Äpfeln.
Ich habe auch einen ganz tollen Fischwagen. Käste, da gibt es ganz tolle selbstgemachte Salate, ganz großartigen Fisch, bin ich auch immer Stammkunde.
Ja, hört sich gut an.
Apropos großer Platz auf den Veranstaltungen, wie Märkte stattfinden, Conny. Wie sieht's denn jetzt mit dem Palazzo aus? Am 11. November geht's ja schon los mit deiner Dinner-Show.
Vielleicht liegt es tatsächlich am Datum irgendwie. 11.11., da machen wir eigentlich andere Sachen, als ein Palazzozelt wieder zu öffnen.
Wir müssen den Leuten kurz erzählen, schon die letzten Male auf der Moorweide in Hamburg gewesen, aber die Politik möchte das jetzt nicht mehr. Die Moorweide muss sich erholen im Winter und deswegen darf da nicht gespielt werden. Und jetzt warst du so ein bisschen heimatlos mit deinem Dinnerzelt.
Ich war tatsächlich heimatlos. Ich habe schon mir die diversen Brücken von Hamburg angeguckt, ob da vielleicht noch ein Plätzchen ist.
Irgendwo.
Es ist wirklich eine traurige Geschichte, aber gute Nachrichten. Es ist ein Platz gefunden worden. Wir werden dieses Jahr an die Horner Rennbahn gehen. Ist auch super zu erreichen, also überhaupt gar kein Thema, auch mit Parkplätzen fast noch besser als an der Moorweide.
Eigentlich ja, ne? Weil Moorweide war immer so eine Sache.
Genau. Und deswegen werden wir pünktlich zum 11.11. wieder starten.
Ist allerdings für dich nicht so einfach zu erreichen.
Also nee, es ist einfach ein kleines Stückchen mehr Fahrerei. Das andere war halt so genau zwischen Restaurant und Wohnung. Und jetzt ist es eben ein bisschen
weiter. Ich glaube, auf der Webseite auch schon das Menü gesehen zu haben. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern.
Ja.
Hast du es noch im Kopf? Oder weißt du
es? Ja, es wird dieses Jahr einen gegrillten Artischockenboden geben mit einer wunderbaren Tomatenvinaigrette, bisschen Salätchen und so weiter. Dann Dann gibt es eine ganz leichte Currysuppe, auch sehr, sehr schön, mit so einem kleinen Ananas-Chutney und irgendwas ist auch noch drin. Oh. Verrate ich doch nicht.
Ich bin ja immer noch ganz geflasht von dem Parmesansüppchen.
Ja, das ist einfach der Klassiker. Oh. Ja, aber ich muss jetzt mal irgendwie...
Jetzt mal was anderes. Nee, du konntest nicht erneut die Parmesansuppe bringen.
Ich liebe es natürlich, dass wir diese Suppenterrine eben ins Leben gerufen haben. Und das einmal für die Mitarbeiter im Service super, weil die natürlich nicht mit heißen Tellern und Suppe ist immer schwierig. Einfach in die Mitte und jeder kann sich bedienen. Und so kommen auch die Gäste ins Gespräch, die sich noch nicht kennen. Also alles fein, dann gibt es ein Zweilei vom Irish Beef.
Und, vom Irish Beef?
Ja,
das passt ja super dieses Jahr.
Das war ja mit ein Grund, warum wir in Irland waren. Da hat es mich inspiriert sozusagen. Super. Sehr, sehr schön. Und dann gibt es ein geeistes Piemonteser Haselnuss, ja, wie so ein Domino-Würfel mit einem Kirschsorbet und so ein bisschen Lecker-Schmecker.
Ich habe jetzt schon wieder so Bock drauf.
Also es könnte, glaube ich, ganz lecker werden.
Man kann auch schon buchen und reservieren. Geht mal auf die Seite palazzo.org. Verlinken wir auch alles in den Shownotes.
Das war jetzt toll, dass du so lange über das Palazzo geredet hast.
Ja, freut mich sehr. Muss man jetzt schon die Werbetrommel für rühren, weil nachher ist wieder alles ausgebucht. Dann höre ich mir wieder die Jammereien an. Ich wollte hin, aber ist ja alles voll.
Hast du recht. Ne? Hase, der ist so schlau.
Apropos alles voll. Ich war mal wieder in SPO, in St. Peter-Ording. Oh. Auch immer wieder schön, ja, oder?
War ich lange nicht.
Ja, ich auch. Und ich hatte Freunde dort, die zusammen mit Johannes Oerding ein Konzert gegeben haben. Weißt du, dass der Besitzer von dem Strandguthotel so ein großer Musikfan ist?
Nee, aber jetzt.
Und zwar lässt er die Musiker immer oben, wenn frei ist, in der Suite ganz oben musizieren und Songs schreiben. Johannes Oerding ist oft da, auch Vincent Weiss. Und mein Produzent war jetzt auch ein paar Tage da, hat mit Revell, also Kathi, da geschrieben. Wunderschön da. Und wir hatten so ein geiles Wetter. St. Peter-Ording ist immer wieder eine Reise wert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, deswegen gehe ich ja nochmal übermorgen nach Capri.
Oh.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Nochmal?
Ja, hallo, ich habe dieses Jahr, sag mal, ich habe bis jetzt eine Woche Urlaub gehabt. Das ist nun wirklich nicht viel.
Naja, weil du so immer so viel beruflich reisen musst.
Und danach gehen wir mit dem Hasen in die Steiermark.
Wir fahren in die Steiermark, da freue ich mich auch schon. Und wir haben, neulich haben wir ja uns schon übers Programm unterhalten. Ich rufe das mal hier ganz kurz auf, ich habe das nämlich vorhin nochmal fotografiert. Also es geht Ende September, wie gesagt, los, erst nach Graz.
Und ich habe schon eine Woche vorgefastet.
Ja?
Ja, damit ich in der Steiermark mal wieder so richtig mich durchfressen kann.
Also es gibt einen kulinarischen Stadtrundgang, dann geht es weiter in die Oststeiermark, wir werden Käse uns angucken.
Da freue ich mich sehr.
Es geht in Naturwelten, es geht auf eine Alm und es geht ins Thermen- und Vulkanland. Oh Mann.
Ich glaube, das wird cool.
Das wird richtig cool. So, das war der Genuss. Jetzt kommen wir zum Gossip, meine liebe Cornelia.
Oh, was gibt's Neues?
Ich habe gelesen, TV-Koch Christian Henze veröffentlicht sein 40. Buch. Das,
ehrlich?
Ja, das heißt einfach in die Pfanne. Schnelle Pfannengerichte mit Röstaromen, die glücklich machen. Also alles verbrannt ist jetzt.
Ja, also das Röstaromen glücklich machen, das wusste ich tatsächlich noch nicht bis jetzt, aber klingt gut.
Er hat 80 neue Rezepte entwickelt und verkosten lassen und er setzt auf zeitgemäße, schnelle Gerichte, für die man nicht mehr benötigt als wenige Zutaten und natürlich eine Pfanne.
Ja, das. Ich hoffe, die richtige Poletto-Pfanne.
Ja, das stimmt. Du hast ja auch einen an der Pfanne.
Haben wir nicht letztes Mal auch schon über Pfannen gesprochen?
Ja, deswegen greife ich das wieder auf.
In mir aufgegangen.
Wir haben die kleine Pfannenkunde das letzte Mal gemacht.
Das stimmt. Das ist nicht unwichtig. Hast du was dazugelernt?
Ja, dass du gesagt hast, dass mit dem Spiegelei und diesen geriffelten Böden in der Pfanne sei Schwachsinn.
Total.
Ja. Aber warum ich eigentlich dich darauf anspreche mit diesem Buch? Wie sieht es denn bei dir mal wieder mit einem neuen Buch aus?
Es ist tatsächlich so, dass ich darüber fast täglich nachdenke und schon ein Gerüst gebastelt habe und ich möchte das beste Pasta-Buch der Welt machen.
Das ist tatsächlich mein Ziel.
Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das im Laufe des nächsten Jahres auch umsetzen werde.
Ah, das klingt sehr, sehr interessant. Da werden wir das beobachten.
Pasta geht einfach immer. Und ich sage es ja auch immer wieder in der Küchenschlacht. Das ist das Einzige, was ich kann. Mhm. Mehr kann ich ja gar nicht.
Ach komm, jetzt stapel mal nicht so tief. Wir hatten auch oft in letzter Zeit das Thema Abnehmen und ich muss dir sagen, dass ich auf eine Meldung gestoßen bin, dass auch Tim Melzer jetzt wieder abgenommen haben will, 10 Kilo in 9 Tagen und sein extremes Geheimnis, er hat ausschließlich warme Flüssigkeiten wie zum Beispiel Tee getrunken. Und er hat gesagt, ich habe einfach nichts gegessen. Ich habe nur Tee getrunken und damit ist mir das ganz gut gelungen.
Das habe ich ja tatsächlich letzte Woche auch gemacht. Du hast noch gar nichts zu mir gesagt, wie gut ich aussehe.
Du siehst fantastisch aus. Ach. Aber du siehst immer fantastisch aus.
Danke. Nein, aber es ist hart, aber so blöd es klingt, nach 3 Tagen brauchst du auch nichts mehr.
Ich habe ein bisschen so Haferkleie für mich entdeckt.
Ja.
Zum Frühstück Haferkleie mit Zimt und Honig mit heißem Wasser und dann einfach frische Früchte. Schmeckt mega.
Du glaubst es nicht, aber letzten Sonntag habe ich mir auch ein Porridge gekocht.
Ja.
Genau so.
Können wir nur sehr empfehlen.
Sehr, sehr gut.
Wenn wir von Melzer reden, müssen wir auch gleichzeitig immer ein bisschen über Hensler tratschen. Und da habe ich irgendwie gesehen, in einem der letzten Shows hat Laura von Torra ihm eine Knutschfrage gestellt, ob er schon mal beim ersten Date geknutscht habe, wollte sie wissen. Und dann hat er gesagt, klar, Logo, wieso nicht? Man merkt doch, ob es passt oder nicht. Also hätten wir das auch geklärt. Warst du früher, ich meine, jetzt sind wir ja beide aus dem Gröbsten raus, warst du jemanden, den man beim ersten Date knutschen konnte früher?
Ja.
Weißt du, dass ich das total sympathisch finde, dass du jetzt, dass du so ehrlich bist? Ich nämlich auch.
Ja, also.
Es ist ja auch ein bisschen, man kauft ja nicht die Katze im Sack.
Nein, und außerdem ist es ja auch eigentlich fast schon klar, wenn man sich datet, dann passt es meistens.
Dann sollte das zumindest
mit einem Knutscher gekrönt
werden. Und ob es danach im Knutscher noch weiterging.
Genau, das können wir beim nächsten Mal besprechen. Aber.
Ja, gut. Na, haben wir das auch geklärt. Frau Poletto ist auch eine Knutscherin beim ersten Date. Jetzt noch etwas, was natürlich nicht so erfreulich ist, aber Alphonse hat seine Haft angetreten in der JVA Landsberg. 3 Jahre, 2 Monate, ziemlich krass, hast du auch gelesen, dass die gleichzeitig in der Anstalt da einen Koch gesucht haben.
Ja.
Das war aber, also es hat nichts mit ihm zu tun, weil er kann es nicht machen, weil diese Stellenausschreibung beinhaltete, dass auch der Koch da irgendwie natürlich mit Häftlinge irgendwie beaufsichtigen muss. Das heißt, es muss einer von extern sein. Also er kann das nicht machen. Aber was für eine Ironie, oder?
Ja, das war der Wahnsinn. Ich muss ehrlich sagen, also wenn ich mir das vorstelle, ich finde es ganz, ganz schrecklich. Man hat ja auch Bilder gesehen, wie so eine Zelle aussieht und so weiter. Aber ich glaube, es wäre toll, wenn er da ein bisschen kochen könnte. Mhm. Also für mich wäre das, glaube ich, ein ganz, ganz toller, einfach mal an was anderes denken, weißt du? Und das machen, was man ja eigentlich die ganzen Jahre auch mit Leidenschaft gemacht hat.
Ja, wir können nur hoffen, dass er da gut durch die Zeit kommt. Absolut. Ist übrigens dieselbe Haftanstalt, wo auch Uli Hoeneß saß.
Ja,
ne?
Ja, habe ich auch gehört.
Also, senden wir trotzdem Grüße hin. Jetzt kommen wir zum Lebensmittel der Woche. Und das ist ein absoluter Lieblingskäse von mir. Gorgonzola. Mm. Hören wir uns kurz ein bisschen Wissenswertes dazu an und dann quatschen wir drüber.
Das Lebensmittel der Woche.
Ja, in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Gorgonzola ist eine der ältesten Käsesorten Italiens, hat eine charakteristische graurötliche Rinde, ist eng mit dem Roquefort aus Frankreich verwandt, wird aber im Gegensatz zu seinem französischen Vetter aus Kuhmilch hergestellt. Für eher zarte Zungen gibt es inzwischen auch eine mildere Variante, den Gorgonzola Dolce. Der genaue Ursprung ist leider nicht bekannt. Eine Legende besagt, dass Gorgonzola 879 nach Christus in Gorgonzola bei Milan entstanden ist, als ein Molkereimitarbeiter, der todtraurig war, nachdem seine Freundin ihn verließ, den Topf mit Käse aus Versehen eine Nacht lang draußen stehen ließ. Und als er dann seinen Fehler entdeckte, hat er einfach noch eine Lage auf die fast verschimmelte Käsemolke verteilt, sodass sich diese Blauschimmeladern gebildet haben. Egal, wo der wahre Ursprung des Käses ist, nach italienischem Recht hat Gorgonzola den geschützten geografischen Status und darf heutzutage nur in bestimmten Provinzen Italiens hergestellt werden, hauptsächlich in den norditalienischen Regionen der Lombardei und dem Piemont. Gorgonzola enthält außergewöhnlich viel Calcium und Phosphor. Beide Stoffe sind gut für starke Knochen und Zähne. Er ist allerdings sehr kalorienreich. Wer gerade an Gewicht verlieren möchte, der isst den ziemlich gehaltvollen Gorgonzola besser in einer leichteren Variante.
Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
Krieg jetzt schon Bock auf Gorgonzola.
Ich liebe Gorgonzola, egal ob dolce oder pikante, ich mag sie beide. Wo wir bei Pasta ja gerade schon waren, also klar, also eine Linguine mit Gorgonzola geht immer. Ich mache die übrigens nicht mit so einer nochmal Sahnesoße, sondern ich mache...
Das wäre dann zu viel?
Ja. Ja,
okay.
Ich mache tatsächlich ein bisschen Gemüsebrühe mit ein bisschen Butter, frisches Basilikum, die fertige Pasta da drin durchschwenken und dann einfach nur so reingezupft den Gorgonzola.
Ah.
Und das ist sehr, sehr fein.
Das muss ich auch mal probieren, weil ich habe natürlich immer mit Sahne nochmal
genau. zusätzlich. Und weil dann ist es einfach echt eine Bombe.
Brauchst du weniger Pasta, weil du bist allein durch die Soße schon satt.
Sehr schön, dann auch noch ein bisschen Pistazien mit rein.
Weißwein?
Dann hast du ein Pistazien.
Und Weißwein?
Weißwein, nein.
Nein?
Nein, kein Weißwein.
Nein?
Warum Weißwein?
Weiß ich nicht, weil ich irgendwie dachte, in jede gute Pastasoße, die so hell ist, gehört Weißwein.
Also kann man immer. Und wenn dann immer am Anfang, dass
ja,
noch ein
die
bisschen
Zwiebeln drin ablöschen. Klar, ja, ja, klar.
Aber ich mache keinen Weißwein.
Ah, alles klar.
Gorgonzola finde ich auch super mit so Bittersalaten, also so Chicorée, ja. Endiviensalat ja. und da so ein bisschen drüber gezupft, ist sehr, sehr fein. Also Gorgonzola-Eis geht übrigens auch sehr, sehr
ja?
gut. Ja,
habe ich noch
sehr
nie
schön.
Mhm. Gorgonzola-Eis,
ja.
alles klar.
Also es gibt viele schöne Möglichkeiten.
Definitiv.
Oder einfach pur.
Käse. Ja, klar, auf einer Käseplatte.
Ja.
Ne? Also in Soßen macht er sich gut. Als Risotto logischerweise, Pasta-Begleiter, auch zu Wein natürlich eine tolle Käseplatte, wie du ja auch gerne nach gehaltvollen Speisen nicht Süßes isst, sondern eine Käseplatte hinterher. Das habe ich ja auch schon gelernt auf unseren gemeinsamen Reisen. Und Nüsse, Früchte passen sehr gut dazu. Birnen zum Beispiel, auch Kombi. Ne? Gorgonzola,
schön.
Birne ist toll. So auf so kleinen Brödels gibt es die auch schön mit Gorgonzola und Birne überbacken. Wunderbar. Kleiner Tipp, Gorgonzola vorher auf jeden Fall aus dem Kühlschrank nehmen, bevor man ihn verzehrt.
Sollte man eigentlich bei jedem
Käse. Bei jedem Käse,
weil
das stimmt.
Der Geschmack einfach ganz anders ist.
Genau. Und wenn man ihn in Kombination mit Mascarpone benutzt, sollte man ihn zügig verbrauchen, weil diese Edelschimmelkulturen weiter aktiv bleiben und den die Mascarpone sonst ungenießbar machen.
Ja, es gibt ja auch diesen geschichteten
ja.
Gorgonzola, das Mascarpone.
Ja. Mhm. Lecker, 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 lecker. Habt ihr Tipps und Wünsche, Anregungen, was ihr gerne mal hier als Lebensmittel der Woche behandelt haben wollt, dann ab damit per E-Mail an podcast@iswashase.de oder einfach als Direct Message über unsere Social Media Kanäle. So, jetzt, so Gottes will, zu unserem Gast. Er ist seit der letzten Folge, es ist ja kein Geheimnis mehr, dass wir ihn zu ihm eine kulinarische Reise machen werden. Wir werden ihn auch besuchen. Es geht ja nach Irland in die Steiermark, wir hatten es schon erwähnt und wir haben heute einen hochgeschätzten Kollegen von Conny zu Gast, an dem man bei der Steiermark eigentlich nicht mehr vorbeikommt und vor allem auch nicht im TV, im ORF ist er bei Frisch gekocht dabei, hier in Deutschland beim ZDF, bei der Küchenschlacht, wo du ja auch bist. Gemeinsam mit seiner Schwester Sonja werden die Geschwister Rauch als kulinarisches Dreamteam gehandelt. Herzlich willkommen bei Iswas Hase, Richard Rauch.
Hallo, grüß euch.
Servus. Hallo, Richard.
Schön, dass es geklappt hat, mein Lieber.
Ja, ich freue mich, dass wir uns zueinander gefunden haben und ein bisschen plaudern dürfen.
Ganz genau. Also, du musst uns mal eins sagen, bei manchen könnte das Arbeiten, das gemeinsame Arbeiten mit Bruder und Schwester ja in Mord und Totschlag enden. Bei euch ist das nicht
bei
so.
Bei Mann und Frau auch.
Ja, bei Mann und Frau auch. Euch nennt man das Dream Team. Was ist denn euer Geheimnis? Was ist das Geheimnis der Geschwister Rauch?
Bei uns gibt es nur Geschwisterliebe. Es wird nur umarmt und wir sind nur happy. Ein Scherz. wie eine Beziehung eigentlich. Das Geheimnis ist, dass wir Qualität verfolgen und Freude am Beruf haben und am täglichen Tun, was wir miteinander machen dürfen und dass wir Gäste, Menschen hier in Traubmannsdorf glücklich machen dürfen in der Steiermark, kulinarisch glücklich Und da, das ist eigentlich unser Ziel und unser Anspruch, dass wir so eigentlich das ganz, ganz gut seit vielen, vielen Jahrzehnten schon gemeinsam so schaffen.
Deine Schwester ist ja Sommelier. Ist die Aufteilung denn, sie macht die Getränke und du das Essen, oder kann man das nicht so sagen?
Naja, eigentlich die Geschichte hat so begonnen, ich war ja auch zuerst im Service.
Ach cool, und das meine Schwester.
Ja, das ist jetzt off-rack, also jetzt offiziell. Ich war zuerst im Service, ein Dreivierteljahr, ja. Und habe mir dann gedacht, frech wie ich bin, na okay, wenn ich das die nächsten 30 Jahre machen muss, dann bin ich ja gar nicht gefordert. Ich muss in die Küche, da gibt es mehr zu tun und mehr zu lernen, na Scherz. Und ich war zuerst im Service und habe dann in die Küche reingewechselt und habe dann eigentlich meinen Beruf hier bei meiner Schwester gelernt im Wirtshaus. Sie ist ja nicht gelernte Köchin, sondern wirklich, wie du schon gesagt hast, sie ist Gastgeberin, Sommelier, und das ist ihr Part eigentlich. Und wir haben verschiedene Küchenchefs gehabt und habe dann zu Hause die Lehre gemacht und habe dann relativ früh, mit 18 Jahren, schon das Ruder übernommen. Eigentlich wollte ich noch weggehen, wollte mir ein bisschen die große Welt anschauen. Und aber wie man weiß, Blut ist dicker als wie Wasser. Und ich wollte meine Schwester nicht im Stich lassen und habe gesagt, okay, ich mache das ein, zwei Jahre und schaue mir dann ein bisschen die große Welt an. Und die große Welt ist aber immer Traubensdorf geblieben und die Steiermark. Und für uns ist der Nabel der Welt und wir versuchen hier in unserem kleinen kulinarischen gallischen Dorf zu zeigen, dass man nach Traubensdorf fahren muss. Nicht nur wegen die Geschwister, sondern auch wegen unseren tollen kulinarischen Erlebnissen und auch unsere tolle Region, muss man auch dazu sagen. Ne?
Lass uns nochmal, wenn du schon von der Geschichte jetzt anfängst, wie es dazu gekommen ist, lass uns noch einen Tick weiter zurückgehen. Du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen und ich habe bei der Recherche habe ich einen witzigen Satz gelesen. Da hieß es, wohin mit dem Stöpsel, Richard? Im Stall oder auf den Feldern stört er nur, also steckt man ihn zur Oma in die Küche. So war es also.
Das war definitiv so, und am großen Bauernhof überall ein bisschen Gefahrenquellen, Traktoren und Maschinen, und überall wollte ich dabei sein und doch ein bisschen gefährlich manchmal. Und so haben sie mich jetzt in die Küche gesteckt zu den großen Kochtöpfen, wo meine Oma eigentlich täglich für alle gekocht hat. Und so habe ich halt aus den Kochtöpfen gegessen und überall mit reingeschaut und mitgeholfen. Und ich glaube, so ist auch ein bisschen der Bezug schon zum Essen und Trinken gekommen eigentlich. Und ich kann da sehr, sehr leicht von Kindheitserinnerungen erzählen, weil es einfach für mich so viele Geschmäcker, was ich bei meiner Großmutter, bei meiner Oma kennenlernen habe dürfen. Und die war eine großartige Köchin, sie war auch eine großartige Förderin von mir.
Ja, man sagt ja auch so, das, was man früher oder als Kind isst, das begleitet einen so das ganze Leben lang. Oder so wird man halt auch geschmacklich geprägt.
Fallen mir sofort die sauren Nierchen von meiner Oma ein.
Ja, die waren ja auch
immer
schon ein paar Mal
Thema. Immer noch mein Lieblingsessen, wo ich niemanden für begeistern kann. Wobei bei euch, Richard, in der Steiermark sind ja Innereien ganz andere Geschichte. Also hier bei uns in Deutschland, also über die Kalbsleber Berliner Art, ist es schon fast schwierig.
Ja, gerade bei dir, Richard, müsste Conny ja auf offene Türen stoßen. Das sind ja eigentlich deine Spezialitäten, Innereien, ne?
Ja, also ich meine, das war halt dann auch Eltern, Landwirtschaft und dann Fleischerei dabei, also Metzgerei. Und ich bin damit groß geworden. Also ich bin ganz verwundert, Conny, dass du saure Nierndl, deine Lieblingsspeise, sie wird selten gut gemacht und ist von uns schon ein bisschen so ein Steckenpferd in der Reihenküche, ist ein schmaler Grat, mag nicht jeder, also für den verstehe ich, gell, dass das nicht bei jedem auf Begeisterung, zur Begeisterung sorgt. Es ist, gehört zur österreichischen Küche dazu oder auch zur steirischen Küche dazu, diese in der Reihenküche, und von uns ein bisschen schon, ja, sehr bekannt worden sind wir mit die steirischen Jakobsmuscheln. Da haben sich einige schon verzweifelt, die nachzumachen, oder mit der Steil Kuhäuter auch und Leber und solche Dinge.
Das sind Stierhoden, ne? Die steirischen Jakobsmuscheln sind Stierhoden, muss man dazu sagen.
Stierhoden eigentlich, genau. Und die werden geröstet mit Senf. Wir mochten ja nicht nur in der Reinküche, also meine Frau ist Vegetarierin und wir sind seit 15 Jahren beieinander. Ich weiß auch, wie die
Richard
anderen...
Richard kann auch Gemüse.
Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß. Der nimmt mir schon vorweg die ganzen Themen, die ich jetzt nacheinander schön abarbeiten wollte. Lass uns nochmal zurück zu deiner Oma, Richard. Wie hat denn die damals auch schon mit vielen Innereien gekocht, oder wie bist du durch sie geprägt worden, geschmacklich?
Na, das war jetzt früher ganz normal, und es hat auch früher noch diesen Sautanz gegeben. Also ein Fest, gerade im Winter haben die Bauern mehr Zeit gehabt und da ist auch ein Schweindl abgestochen worden. Sautanz heißt, dass es auch festlich zelebriert worden ist. Und wir sind in einer Region, wo einfach viele Schweine, also Schweinemastbetriebe sind und auch Geflügelhochburg. Zu mir hat mal einer gesagt, ein deutscher Gast, ihr seid ja, eigentlich bin ich hier in Mesopotamien. Dann meinte ich, wie bitte? Ja, weil so viel Guckerutz überall steht, also Mais. Also bei uns wird ja wirklich hunderte Hektar oder tausende Hektar Mais angebaut. Und es sind solche Kolben, die dann zweieinhalb Meter hoch werden, diese Gestänge. Und wie grüne Wände fährt man dann teilweise an den Straßen, sind links und rechts diese grünen Wände von dem Guckerutz. Und aber mit dem Thema Innereien und mit dem das Ganze zu verarbeiten, Nose to Tail, was früher gang und gäbe war und jetzt wieder en vogue ist oder sehr typisch ist und Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist, ist es für uns nicht gekünstelt, sondern für uns selbstverständlich und wir leben das und wir sind so erzogen worden und aufgewachsen mit dem Thema. Und Das macht schon Spaß, ne?
Und du hast gerade erwähnt, du bist ja ziemlich jung da quasi reingeraten. Ich glaube, da fehlte deiner Schwester, glaube ich, da ist irgendwie der Koch ausgefallen und musstest du einspringen. Und dann war das quasi, ja, damals ein Wirtshaus, ne?
Ein klassisches Gasthaus, genau. Ja. Ein klassisches Wirtshaus. Hier in unserer Ortschaft gibt es eine große Kirche, es gibt ein kleines Kaffeehaus noch und unser Gasthaus. Das war es eigentlich in unserem kleinen Dorf. Und wir haben das mit einem Wirtshaus oder Gasthaus begonnen. Und es war auch so der klassische Kirchenwirt.
Mhm. Und wie kam das dann, dass du quasi diese Schiene dann doch ein bisschen verlassen hast? Und was hat dich motiviert, da vielleicht ja, kulinarischen Schritt weiterzugehen? Du hättest es ja auch ganz normal weiter betreiben können.
Definitiv, aber das ist, wir hätten wir genauso weitermachen können, weil unser Haus war immer bekannt für gute österreichische Küche. Aber für mich war, das gehört auch voll dazu und das ist auch ganz wichtig, aber ich glaube, dass mir da ein bisschen dann das Feuer im Herzen ein bisschen verloren geht, weil ich bin schon ein Mensch, der was sehr neugierig ist. Neugierig für neue Techniken, neue Geschmäcker, aber versuche halt immer meine Tradition, die Tradition und die Heimat nie zu verlassen und versuche es halt zeitgemäßer zu machen. Und ich habe immer zu meiner Schwester gesagt, okay, wir müssen schon wirtschaftlich auch erfolgreich sein. Also es wird schon diese Wirtshausküche benötigen und es wird es auch brauchen, zu Mittag vor allem. Und am Abend machen wir halt wirklich Fine Dining und Restaurant. Und so entstehen ganz, ganz besondere Teller, besondere Erlebnisse. Und ich glaube, dass man halt auch Leute von weit und breit zu uns bringt, die dann vielleicht zwei, drei Nächte bleiben und einmal im Wirtshaus essen, einmal im Restaurant essen, wirklich so eine kulinarische Welt geschaffen haben, über die Jahre jetzt mit einer Kochschule auch, mit dem kleinen Boutique-Hotel, so wie es halt die Cannabis bei dir ist, die ganze Gossen gehört dir, ne? Und du hast
nicht nur die Gosse, sondern die ganze Gasse.
Die Gasse.
Also die Gossen, also.
Ja, ich habe mich nur über den Dialekt lustig gemacht, sorry, wie unpassend von mir.
Du musst aber nochmal vorsichtig werden, wenn wir demnächst da sind.
Ja, wir werden schon sehen, also ihr kommt ja bald in die Steiermark.
Dann lachen die über uns.
Ja, da freuen wir uns auch schon drauf. Also wir können uns quasi vorstellen, man kommt bei euch tagsüber vom Backhändel bis zur Roulade und dann kriegt man auch abends genauso gut das Sieben-Gänge-Menü, oder?
Genau so ist es. Definitiv, du hast es gut erklärt. Für mich der Wirtshausküche einfach unkompliziert am Punkt gebracht. Es sind auch nicht zwei Küchen, es kommt alles aus einer Küche. Und am Abend wird halt dann vielleicht ein bisschen mit Pinzetten gearbeitet, ein bisschen feinteiliger, feingliedriger und auch manchmal auch gern mit modernen Aromen kombiniert. Aber der Grundgeschmack und das Grundprodukt ist immer aus der Region.
Wir kommen zu euch, genau, das wird eine Kooperation mit dem Steiermark Tourismus und eigentlich kommst du doch auch aus dieser Tourismus-Ecke, du hast das doch gelernt, ne? Tourismus?
Ja, definitiv. Also ich komme schon aus der Tourismus-Ecke und ich habe es auch jetzt über die Jahre, wird es für mich immer klarer. Früher habe ich mir gedacht, boah, die Küche und das, was am Teller ist, ist am wichtigsten und hin und her. Ich finde aber auch langfristig gesehen, Gastgeber zu sein, das ist das Wichtigste. Und das Rundherum, es braucht diese 100%, es braucht diesen Wohlfühlfaktor, dass man erfolgreich ist und dass man Spaß dabei hat und Menschen glücklich machen kann. Nicht nur, wenn jetzt ein Sieben-Gang-Menü dabei ist und vielleicht zwei Gänge gar nicht so den Gast geschmeckt haben, aber das Rundherum, das Service, die Ansprache, das Persönliche noch dazu und auch das Restliche, dann erreicht man die 100% und vielleicht sagt man, okay, ja, die zwei Gänge waren vielleicht jetzt nicht so das Highlight, aber es war ein großartiger Abend oder großartige Zeit da in Trautmannsdorf. Mhm. Und das habe ich schon gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, das volle Ganze zu sehen. Oder wie siehst du das, Conny?
Wir haben witzigerweise gerade schon drüber gesprochen, weil Dennis immer seinen Kaffee auf dem Markt trinkt bei Ali. Und wirklich dieses Gastgeben ist auch bei mir das, was unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und es ist ja egal wie, wenn du kannst noch so gut essen, wenn das aber alleine alles ist, kommst du nicht mehr wieder. Das ist einfach so.
Und du bist auch ein Tourismuspunkt in Hamburg, richtig? Also die Leute kommen im Grunde genommen aus der ganzen Republik, weil du ja natürlich auch aus den Grenzen von Hamburg hinaus bekannt bist durch Fernsehen.
Viele Busse, die bei uns vor der Tür parken.
So meine ich das nicht. Nein, aber du bist schon auch du gehörst einfach ganz fest zu Hamburg. Die ganze Straße, wo du bist und auch das Dinnerzelt.
Bei dir ist es ja fast wie eine Enklave, bei dir, Conny.
Ja, kann man schon so nennen, ja.
Auch das ist ja auch, weißt du, das ist genauso wie bei dir, Richard, diese Möglichkeit eben tatsächlich vielleicht noch etwas dazu zu denken, was man selber auch gerne mag. Also so ist ja eigentlich auch das Paulas entstanden, eigentlich durch eine witzige Geburtstagsidee und Geschenk für meine Tochter. Aber das ist einfach mittlerweile so ein Anziehungspunkt, das ist so unfassbar. Letzten Samstag, da war wirklich die ganze Straße saß voller Gäste und es war einfach so eine tolle Stimmung. Und ich freue mich ja auch immer, wenn ich etwas schaffe, was ich selber auch toll finde. Mhm. Das ist so wie Geschenke, die man eigentlich am liebsten behalten würde, weil sie einem selber so gut gefallen.
Gab es bei dir mal die Überlegung, aus diesem kleinen, verschlafenen Dörfchen Trautmannsdorf rauszugehen, Richard?
Vielleicht irgendwo an meinem Funken am Anfang. Aber für uns ist das, also wir oft diskutieren, braucht man ein Restaurant, braucht man einen Ableger irgendwo in der Stadt, noch in Graz oder auch in Wien. Na, für uns ist Trautmannsdorf der Punkt, wo wir hingehören und wo wir hinpassen und wo wir uns wohlfühlen. Und das hat die Conny auch gemeint, gerade, glaube ich, gut gesagt. Wenn man sich selber wohlfühlt in seiner Umgebung und in seinem Tun und Machen auch, und dann ist es auch erfolgreich, dann hat man auch Spaß dran und man hat einfach dieses Lebensgefühl. Also wir leben ja in einer Tourismusregion, wo andere Urlaub machen, leben wir. Und das ist ja auch schon ein ganz was Besonderes. Das ist für alle nicht selbstverständlich. Mhm. Und da fühlen wir uns auch wohl. Also tue ich mir ja ganz, ganz leicht, wenn ich einmal Ruhetage habe oder Tage, wo weniger los ist, dass ich ganz schnell runterkomme. Also das ist für mich so sofort auf Basis-Level und auf Chillen, sage ich einmal, und auf Wohlfühlen. Und das macht dann schon aus, auch wenn manchmal eine stressige Zeit dahinter ist. Aber ich komme ganz, ganz schnell runter. Und wenn ich auch nur ein kleines Stück weiter fahre, wir sind ja im Vulkanland, unser Betrieb, im steirischen Vulkanland, Thermenvulkanland. Und wenn ich dann in die Südsteiermark runterfahre, das sind 30 Kilometer, 35 Kilometer. Das ist auch wieder eine andere Tourismusregion, aber was sind 35 Kilometer, das ist ein kleines Stück. Sofort, man hat sofort auch wieder das Gefühl, Urlaub zu machen und kommt, wenn es nur ein Tagesausflug ist, ist es wie Urlaub immer. Mhm. Und das ist schon ganz, ganz besonders. Und das habe ich bei dir aber auch gespürt, letztens mal, Conny, wie ich bei dir in der Kochschule war, wie die Leute da draußen sitzen und gemütlich was trinken, den Tag so ein bisschen dahin laufen lassen, ein bisschen was essen. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich angekommen.
Wo wolltest du denn ursprünglich eigentlich mal dann hin nach deiner Ausbildung? Also als quasi dieser Notstand bei deiner Schwester in der Küche es verhindert hat, dass du irgendwie rausgekommen bist. Was waren deine ursprünglichen Pläne?
Ein bisschen ausgerissen bin ich ja schon, also ein bisschen weggekommen bin ich dann schon, weil bei uns im Jänner und Februar immer ruhigere Zeit war. Mittlerweile sind wir auch ein Jahresbetrieb. Und im Jänner, Februar habe ich dann immer so Praktiken gemacht. Also ich habe mir verschiedene Betriebe ein bisschen angeschaut, für kurzen Zeitraum von 3-4 Wochen. Aber natürlich in einer Großstadt, Paris. Also für mich war schon immer so ein Thema, einmal in Paris zu arbeiten für eine längere Zeit, wäre schon was Besonderes gewesen. Jetzt war es nicht so, aber ich war schon sehr oft in Paris jetzt mittlerweile. Aber das ist für mich schon so, da isst man gern, da trinkt man gern, man hat Spaß. Es gibt viele schöne Plätze.
Ja, wolltest du, Conny, auch mal irgendwo anders hin?
Ja, ich wollte tatsächlich immer gerne nach Italien und ich habe es dann nicht weiter als zu Anna Sebastiano geschafft in Hamburg. Aber großartige italienische Küche dort gelernt und von daher war das okay. Aber das ist eben tatsächlich, man hat immer dieses Bedürfnis, dass, also gerade in unserer Branche, in der Küche, möchtest du natürlich an unterschiedliche Küchenstile, Länder kennenlernen. Aber irgendwie ist es dann so, wenn du dich wohlfühlst, dann findest du auch in deiner Umgebung das, was du suchst. Und ich denke mal, das ist bei Richard ja sehr ähnlich.
Ja, nun ist es aber sicherlich nochmal was anderes, in Hamburg, in der Weltstadt quasi zu seinen Laden zu haben, als jetzt in einem kleinen verschlafenen Dörfchen. Deswegen finde ich es eigentlich eine ziemlich große Herausforderung, Richard, die du da gemeistert hast und bist eben nicht woanders hingegangen.
Also das habe ich schon öfter gehört, das stimmt auf jeden Fall. Also es braucht schon länger Zeit, um bekannt zu werden. Mhm. Aber wir sind tiefer verwurzelt. Also wenn dem war jetzt für uns diese, jetzt, wenn man die Jahre zurückblickt, teilweise war es nicht immer lustig, also Corona-Zeit und so. Aber es war für uns kein Problem, weil wir so verwurzelt in der Region sind und unsere Base im Hintergrund einfach so hinter uns steht, dass es für uns gar kein Thema war. In der Stadt ist man halt schnell hip, aber auch schnell hopp, ne? Also man ist schnell angesagt, aber innerhalb von Wochen kann es sein, dass man dann wieder weg ist. Ja. Und das ist bei uns, glaube ich, es braucht ein bisschen länger Zeit, aber dafür ist einfach, wir sind tiefer verwurzelt.
Da gibt es übrigens auch echt große Unterschiede, in welcher Stadt du bist. Also ich sage jetzt mal, die Hamburger sind ja erst ein bisschen zurückhaltender. Ich kann ja jetzt schon über 23 Jahre Erfahrung Selbstständigkeit in Hamburg sprechen. Aber wenn sie sich wohlfühlen und das Paket stimmt, dann sind es die treuesten Gäste der Welt. Und wenn du nach Berlin gehst oder Düsseldorf, das ist schon alles anders. Da gibt es irgendwie kurze Zeit oft Hotspots und dann bist du eben genauso schnell, wie du da warst, eigentlich auch wieder weg.
Mhm. Aber deine Straße ist ja gewachsen über die Jahre und es hat sich dann auch, es ist Stück für Stück sind unterschiedliche Konzepte dazugekommen. Ne?
Das stimmt. Das Also das ist alles gewachsen innerhalb von 12 Jahren. Mhm.
Aber es ist ja bei dir im Grunde genommen auch. Ne? Also die Villa Rosa ist dazugekommen und die Kochschule. Erzähl mal so ein bisschen, es ist ja nicht nur das Restaurant.
Ja, bei uns kann man eigentlich 24 Stunden fast rund um die Uhr genießen. Man hat das Wirtshaus, man hat das Wirtshaus zum Mittag, man hat am Nachmittag checkt man dann in die Villa Rosa ein, also wir haben ein kleines, feines Boutique-Hotel mit 6 Doppelzimmer und 2 Suiten und auch da ist eine Frühstücksküche entstanden und die haben wir dann ein bisschen größer dimensioniert. Gemeinsam mit Gaggenau haben wir dann eine Kochschule reingemacht und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe davor immer schon Kochkurse gemacht und endlich habe ich jetzt seit rund 5 Jahren haben wir dieses alte Haus wieder mit neuem Leben zurückgeholt und da ist die Kochschule drinnen, wo wir Tageskochkurse anbieten und am Abend gibt es dann das Restaurant. Ja, und am nächsten Tag wacht man dann auf in unseren, ich sage immer gern, Himmelbetten. Also ich schlafe zu Hause auf dem gleichen Bett als wir unsere Gäste und das ist auch unser Anspruch. Wir servieren nur das und schenken nur das aus oder geben nur das her, was wir selber überzeugt sind, selber am besten zu finden und zu trinken und zu genießen, selber zu wollen. Das ist unser Anspruch und ich glaube, in dem funktioniert es auch sehr, sehr gut. Und in dem fühlen sich, glaube ich, auch viele Gäste gleich einmal wohl.
Ja, wir werden uns live davon überzeugen, Ende September, mein Lieber. Wer jetzt vielleicht sagt, oh Mensch, jemand, sag ich mal, dessen Spezialität Innereien sind, das ist jetzt ja nicht jedermanns Sache, aber du hast ja gerade schon erwähnt, dass deine Frau Vegetarierin ist, das heißt, du kannst auch mit Obst und Gemüse relativ gut umgehen in der Küche.
Ja, das ist vegetarische Küche, gehört zum Standard dazu. Es funktioniert sehr gut seit 15 Jahren, Liebe geht durch den Magen, habe natürlich meine Frau eingekocht.
Da wird sich an dem vegetarischen Status deiner Frau wird sich auch nichts mehr ändern, oder? Hast du das jemals versucht?
Nein, nicht versucht. Man sieht vielleicht sicher schon da und dort einmal ein Stückchen Fleisch untergejubelt bekommen. Nein, sie nimmt es nicht so streng und es ist ja nicht so üblich. Also ich finde sie ja auch, ist ja auch sehr zeitgemäß. Man muss nicht immer Fleisch essen.
Ja.
Und vegetarische Küche, auch die österreichische Küche hat sehr viele traditionelle Rezepte, was vegetarische Gerichte sind.
Und ich erinnere nur an die wunderbaren Herzravioli von Richard, als wir die Steiermark zu Gast hatten bei mir in der Kochschule. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Bis ich erst mal verstanden habe, wofür eigentlich das grüne Herz steht. Natürlich für die Steiermark.
Und ich erinnere mich an diesen wunderbaren Fenchel, den du mit Heu quasi beraucht hast.
Ja, auch toll.
Toll, ja, das war wirklich großartig.
Genießen habt ihr es ja schon ein bisschen können und das ist schon ein Thema, wo wir sagen, okay, wir schneiden halt verschiedene Bereiche an. Also in der Rheinküche genauso, weil wir auch Freilandschweine, wir haben 30 Freilandschweine dabei, also bei unserem Bauernhof, die ist eigentlich für mich so ein bisschen ein Hobby ist und von meinem Papa auch, der ist in der Pension und wir, das ist alles, was Thema Schweinefleisch ist, verarbeiten wir bei uns im Betrieb und dann werden halt natürlich die Innereien verarbeitet, aber genauso wie ein Fenchel im Heu gegart, was ganz spannend ist und viele andere Gemüsegerichte. Ich bin halt eher Fan von Gemüseküche, ich bin jetzt nicht ein großes grüne Blättchen draufzupfen, schon, das gehört schon dazu, aber nur diese vegetale Küche, sondern es gibt auch vegetarische Küche, wenn Gemüse geschmort wird, also so tiefgründige Gemüseküche mit Herz und mit Tiefgang und auch Geschmack und mit Gewürz, macht das, finde ich, schon richtig viel Spaß. Das ist einfach ziemlich cool. Also ich mache zum Beispiel gern so einen geschmorten Sellerie mit Knoblauch und Sojasauce. Das ist für mich einfach geil. Das hat so viel Umami ohne Ende, Sellerie sowieso. Das ist für mich so ein tolles Wintergericht. Und ein bisschen Honig dazu, ein paar geröstete Nüsse drauf. Boah, da brauche ich kein Fleisch.
Ja, definitiv. Also wir merken uns, Gemüse kann auch herzhaft sein, nicht unbedingt immer nur Fleisch. Und bei den Geschwistern Rauch gibt es auch Fleischloses auf der Karte.
Jetzt muss ich ja auch noch mal eine Frage loswerden.
Na los.
Wie steht es denn bei dir mit den Innereien?
Ehrlich gesagt schlecht. Also werde ich das mal vertiefen. Ich habe so ein Trauma, weil meine Mutter stand so auf Leber. Und da bin ich wirklich kein Fan von. Und auch so von Bries oder sowas ist nicht mein Ding. Aber es kommt vielleicht wirklich auf die Zubereitung an. Und ich bin da ganz gespannt. Und ich verspreche dir, Richard, ich werde bei dir etwas aus deiner Spezialitäten-Ecke bestellen.
Du wirst es probieren müssen, ja.
Kommt ja nicht drum rum.
Vielleicht ja auch diese steirischen Jakobsmuscheln, diese Stierhoden. Die hat ja, wenn ich richtig erinnere, hast du Tim Melzer bei Kitchen Impossible ja diese Herausforderung gestellt. Ist das richtig?
Genau, also Tim war bei uns zu Gast und hat dieses Gericht nachkochen müssen, diese gerösteten steirischen Jakobsmuscheln mit Kohlrabi, Senf, Radieschen waren dabei. Ja, das war schon eine Challenge für ihn. Und
Wie hat er sich geschlagen?
Ich glaube, das Schlimmste war für ihn diese Jakobsmuscheln, die muss man ja dann, also die Jakobsmuscheln, die Eier, die Hoden, bringst du auf den Punkt. Die muss man einfach, die werden der Länge nach so leicht angeschnitten, so einen halben Zentimeter, dann werden sie rausgeschält. Und dann werden sie in Scheiben geschnitten und dann relativ kurz geröstet. Und ich glaube einfach dieses Kopfkino, das habe ich so richtig gemerkt, wie bei ihm, wie er das angegriffen hat und im Kopf, also es war unfassbar. Aber geschmacklich ist das so ein Einstieg, also die Leber, was du nicht magst, vor deiner Mama hast du das jetzt vorher gesagt, oder Oma?
Ja.
Mama, genau. Leber ist viel intensiver als wie Hoden. Mhm. Also das ist Hoden, der hat für mich auch so eine Textur, eher so wie Weißwurst. Und geschmacklich ist das ja, sage ich, sehr Einstieg, so ähnlich wie Kalbsbries.
Ja.
Also sehr milder Geschmack. Also sehr Nieren und Leber sind ja da geschmacklich, ist man fast überfordert damit im ersten Moment, wenn man das jetzt zum ersten Mal isst. Beim Hoden ist einfach nur das Kopfkino, muss man einfach ausblenden.
Ja, ich glaube auch, dass man das einem der Kopf da den größten Streich spielt bei der ganzen Nummer.
Also wenn du jetzt nicht wüsstest, was hinter der Jakobsmuschel steht, dann würdest du es mit Sicherheit...
Würde ich als Norddeutscher sagen, Mensch, das ist ja eine leckere Muschel.
Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an einen Besuch bei einem wunderbaren Kollegen, ist für mich einer der besten Köche. Sven Elverfeld hat mal im Hauptgang seines großen Menüs uns Herz serviert. Und es ist sehr, sehr schwierig, das gut zu machen. Und das war sensationell.
Okay.
Also
von was war es, das Herz?
Ein Rinderherz.
Ein Rinderherz, alles klar.
Mhm.
Okay. Sehr cool. Wenn man Rinderherz sauber zupariert und zuschneidet und rosa brät zum Beispiel, Wahnsinn. Also wirklich cool. Ich war in Peru auf Reisen und war in Lima natürlich und habe mir dort viele Restaurants angeschaut. Und da ist das typische Anticucho, Rinderherzspießchen auf offenem Feuer, eher so Streetfood. Und da haben wir so Interpretationen im Haus gemacht, dass wir das Herz sauber zuparieren und rosa braten. Wenn du das blind kriegst, du glaubst nicht, dass das Herz ist. Das ist so butterweich, jeder sagt, das ist Flanksteak oder in diese Richtung. Wirklich speziell. Wir machen es auch als Tatar. Roh. Das ist man muss manchmal einfach. Ich sehe es auch bei uns gibt es ja die Buschenschenken. Und da ist eine Sau. Ein Buschenschank ist. Eigentlich sind Betriebe, die selber Wein haben, also die Wein ausschenken dürfen und verkaufen dürfen. Und da gibt es halt immer ausgesteckt ist. Das heißt, wenn vorn bei der Tafel einer Buschen draußen steckt, dann weißt du, dass der Betrieb offen hat.
Ja, das sind wie so Besenwirtschaften, ne?
Ja, bei genau.
So ja.
Und dann gibt es da Kaldi aus und dann wird der Wein ausgeschenkt, den musst du dann selber vinifizieren und selber übers ganze Jahr herrichten. Und dann gibt es eine saure Zunge. Also eine saure Zunge ist immer so ein gekochte, gesälchte Zunge, dünn aufgeschnitten, mit Zwiebel, mit Paradeiser drauf, Apfelessig und dann natürlich steirisches Kürbiskernöl kommt noch dazu. Und das wird nach der Dünn, nach der Längs aufgeschnitten. Man hat diese Form von dieser Zunge. Ist für manche ein Problem. Und ich selber habe das ja schon oft probiert, Zunge dann in Würfelchen zu schneiden und gar nicht zu erwähnen, auf den Teller drauf zu geben, für gar keine ein Thema. Und irgendwann kommt dann einmal die Frage, was war denn das eigentlich, das ultraweiche, softe, leicht galertige Stück am Teller? Das war Zunge. Da merkst du manchmal ganz kurz, wupp, Gesicht fällt runter und dann im zweiten Moment sagst du, wow, wie cool.
Ja.
Das ist nur manchmal auch die Form und auch das muss man manchmal ein bisschen ausblenden. Ne?
Ja, definitiv.
Aber man will auch keinen Zwangsbeglücken, muss ich dazu sagen. Ne?
Ja.
Aber um nachhaltig zu leben, und es geht ja bei allen, jeder spricht über Zero Waste und Nose to Tail und über all diese Dinge, gehört es einfach dazu.
Mhm.
Und ja, auch Fleisch zu essen, aber in richtigen Mengen, auf das ist, glaube ich, wichtig.
Lass uns über deine Hobbys reden. Klar, du jagst gerne, das ist auch naheliegend. Du bist aber auch genauso ein leidenschaftlicher Golfer und ich habe gelesen, es gibt jetzt am 10. September sowas wie ein Genuss-Golf-Turnier. Was ist das?
Ja. Dadurch, ich fast nicht dazukomme zum Golfspielen, haben wir gedacht, wir machen ein eigenes Golfturnier, dann bin ich wenigstens öfter am Golfplatz.
Das ist clever.
Am Golfplatz zu sein, aber eine gute Ausrede, wenn ich am Golfplatz bin. Mir hat letztens jemand erklärt, das Handicap zeigt von den Stunden, die du im Betrieb arbeitest, an. Also wenn du Handicap 11 hast, arbeitest du 11 Wochenstunden im Betrieb.
Ja.
Deswegen dachte, bist du immer noch bei 36.
Könnte passen, ja.
oder man hat das Talent. Na, und wir machen ein Golfturnier, also in Gleichenberg gibt es ja gleich bei uns. In der Ortschaft gibt es einen kleinen neuen Lochgolfplatz, ganz, ganz netter, reizender Platz. Super Club, weil alles so fein und klein ist. Und da haben wir ein Golfturnier, also ein Zweier Texas Scramble. Das heißt, da spielen zwei Personen immer miteinander. Jeder schlägt einen Ball und der Bessere wird dann weitergespielt. Also ein Jux-Turnier, ist nicht handicap-wirksam, gar nichts. Und das Tolle ist daran, dass einfach bei jedem zweiten Loch gibt es was zum Essen und zum Trinken.
Das wäre doch was für uns, Conny.
Da würde ich auch nochmal anfangen.
Man schlemmt eigentlich neun Löcher sich durch und hat einen riesen Spaß. Und am Abend gibt es ein nettes Abendessen, ein großes Gala-Dinner eigentlich bei uns im Wirtshaus. Und es beginnt aber schon mit einem Frühstücksbrunch am Golfclubhaus oben, wo wir einfach ein bisschen einen netten Brunch machen und ja, und einfach zu verbinden, Genuss mit Golf zu zeigen, dass das sehr gut funktioniert.
Ich frage natürlich nicht uneigennützig, weil Frau Poletto bewirtschaftet ja auch so ein Golfding. Wäre das nicht auch was?
Absolut, also das ist eine tolle Idee. Ja, Golfgastronomie ist nicht einfach, weil die Golfer immer das Gefühl haben, dass ihnen auch das Restaurant gehört und die Gastronomie. Und sie haben immer ganz viele Tipps, was man alles noch besser machen könnte. Aber im Großen und Ganzen, sage ich jetzt mal, habe ich es noch nicht bereut. Es macht sehr viel Spaß, aber auch tatsächlich sehr viel Arbeit. Aber das ist eine super Idee mal, so ein Genussturnier.
Hast du selber eigentlich so eine Platzreife?
Nein, weil ich tatsächlich noch zu denen gehöre, die eher mehr arbeiten und deswegen bin ich ohne Handicap.
Verstehe. Ich dachte, du wolltest etwas anderes sagen.
Nein. Nee.
Weil ich zu denen gehöre, die noch sexuell aktiv sind.
Ja, also, da haben wir über das Knutschen haben wir heute schon einmal gesprochen.
Ja, es ist leicht schlüpfrig heute, Richard,
ja,
bei uns.
Das stimmt. Aber ich habe nach meiner Ausbildung bei Hans Winkler ja tatsächlich einen Golfclub mal eine Saison gemacht. Allerdings
schon damals.
Auch nur in der Küche, logischerweise. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen angefangen, habe dann auch von diesen sehr netten Mitgliedern irgendwie ein Golfbag geschenkt bekommen. Also steht immer noch bei mir im Keller. Also es ist keine Ausrede, dass ich keine Ausrüstung hätte.
Mhm. Ah, hast du denn nun ein gutes Handicap oder nicht, Richard?
Ich habe schon auch Besseres gehabt. Jetzt habe ich 11. Ich habe schon Single-Handicap gehabt.
Nicht schlecht.
Aber ich habe früher in meiner Jugendzeit, in meiner Teenagerzeit sehr, sehr viel gespielt und habe aber dann irgendwann einmal gemerkt, Geld verdienen kann ich nicht, also ich muss arbeiten gehen.
Ja, genauso war es bei mir mit Tennis. Ich habe auch diesen Leistungssport-Tennis, war in diesen ganzen Fördergruppen drin und irgendwann so mit 15, 16 wurden die Mädels attraktiv für mich und dann habe ich das Tennis ein bisschen vernachlässigt.
Die Mädels bis heute
nicht. Hast dein Förderprogramm umgestellt auf Mädels oder wie?
So kann man,
das ist auch echter Leistungssport.
So,
ne?
Kann man es auch. Und ich wurde da erfolgreicher als beim Tennis, sagen wir es so.
Großes Tennis, ja.
Das war ganz großes Tennis. Und mit diesen schönen Bildern im Kopf würde ich vorschlagen, beenden wir jetzt unsere kleine Plauderei. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Richard. Und wir freuen uns schon, wenn wir uns Angesicht zu Angesicht dann Ende September bei dir im schönen Trautmannsdorf treffen.
Ich freue mich, euch herzlich willkommen zu heißen in der Steiermark.
Wir freuen uns riesig. Mhm.
Und dass ich endlich mein kleines kulinarisches Reich euch zeigen kann und dass ihr auch schmecken dürft. Und freue mich auf ein Wiedersehen jetzt bald.
Genau, und dann bin ich auch gespannt, ob man in euren Betten in der Villa Rosa so wundervoll schläft, wie du es gerade schon angekündigt hast. Ich bin sehr gespannt.
Richard, wir sehen uns.
Mach's gut und vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
Danke vielmals. Ciao, Baba.
Danke dir.
Liebe Grüße in die Steiermark. Ciao.
Ciao, Baba.